die Europameisterschaften in Rom. Die sind an der Küste, dort bei Ostia. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wo wir angekommen sind. Vielleicht eine Woche, bevor das Rennen hätte stattfinden sollen, haben sie uns gesagt, ja, sie sind sich nicht ganz sicher, wenn es wirklich kann stattfinden kann. Weil die Wellen sind zu gross. Die Rotfahne hat geweht. Und dann haben sie das Rennen um einen Tag, um zwei Tage und dann sogar um drei Tage verschoben. Und dann am Schluss sind wir doch geschwommen. Aber dann halt mit Riesenwellen. Die eine Boje hat es durch die Strömung auch noch an den Strand geweht. Es hat fast ein Drittel vom Feld entweder aufgegeben oder nicht einmal gestartet. Also es ist ein ziemliches Chaos gewesen.
Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf die Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG.
Schwimmen. Etwas, wo ich mich im Schulsport und wo ich mich einmal in der Freizeit ziemlich schwer da habe. Ich bin ganz ein schlechter Schwimmer. Aber das ist ganz im Gegenteil zu meinem heutigen Gast, der Christian Schreiber. Er ist nämlich Profischwimmer und ist wahrscheinlich fast lieber im Wasser als an Land. Er studiert seit 2021 an der HSG im Bachelor BWL und ist nebenbei natürlich im Nationalkader von der Disziplin Open Water. Das ist die Disziplin, wo wir im freien Gewässer rennen, schwimmen. Und er ist da aktiv über Distanzen 5 und 10 Kilometer und hat natürlich im Februar 2024 tatsächlich können an der WM teilnehmen. Das hat er auch schon früher gemacht. Und hat aber dort nicht nur an der Weltspitze mitschwimmen, sondern auch die Olympia-Qualifikation arbeiten. An der Formulierung hört man, ist leider nicht gelungen. Trotzdem ist er heute da. Und ich glaube, das ist überhaupt kein Problem. Ich meine ja nicht, da den Podcast machen, nur basierend auf Erfolg. Schlussendlich steckt ja hinter dieser Möglichkeit zum Qualifizieren auch enorm viel. Und ich freue mich extrem, dass du heute da bist und ein bisschen aus deinem Alltag erzählst, als Profischwimmer und HSG-Student.
Ja, merci vielmals für die Einladung.
Und ich muss jetzt die Frage ganz am Anfang stellen, ich habe es vorher angedeutet, bist du lieber im Wasser oder an Land?
Es kommt ein bisschen darauf an, also Sport mache ich ganz sicher viel lieber im Wasser. Ein kleiner Fun Fact vielleicht sogar, in den letzten 2 Jahren bin ich ziemlich sicher mehr Kilometer geschwommen als gelaufen. Also da ist bei mir so, dass ich im Wasser mich ein bisschen besser fortbewegen kann als an Land. Da machen mein Trainer und ich einmal Witzli darüber, dass ich an Land ziemlich talentfrei bin, was Sport anbelangt, aber dann im Wasser.
Im Wasser wirst du zum Fisch,
ja, genau,
Wo durchs Wasser fliegt. Und ich muss auch noch eine zweite Frage stellen. Ich weiß nicht, ob es zusammenhängend ist mit dem, was ich gerade stellen will. Aber du bist so oft umgeben von Wasser und auch wahrscheinlich oft kaltem Wasser, wenn du Open Water schwimmst. Kannst du gut kalt duschen? Ist das etwas, was du gerne machst?
Eigentlich nicht. Ich bin eigentlich in einer, wo gerne unter der warmen Dusche nach dem Training steht. Aber wir haben jetzt letztens angefangen mit Eisbad. Wir haben jetzt so ein richtig professionelles Eisbad bei uns im Schwimmbad. Und dann bin ich einmal dort so 3-4 Minuten nach dem Training in eiskaltem Wasser. Und das ist nicht unbedingt das Angenehmste, aber danach fühlt man sich ziemlich gut.
Also gut, das heisst, es ist so ein Hassliebe zum kalten Duschen, zum kalten Wasser.
Ja, genau.
Ich habe mir überlegt für heute, anstatt dass ich einfach von Anfang an Fragen stelle, habe ich gedacht, wir tun das Konzept von den Storycubes, das ich ja schon oft bewendet habe, da, ein bisschen neu einsetzen. Die Überlegung ist, ich gebe dir 3 Würfel, einen nach dem anderen. Einer ist einer am Anfang, also jetzt dann gerade, einer in der Mitte und einer am Schluss. Dann kannst du würfeln, erzählst mir eine kurze Geschichte dazu, die irgendwie mit Schwimmen oder mit dem Studium zu tun hat. Und dann schauen wir von dort, wie wir weiterkommen, wie wir können sozusagen dass den Podcast ein bisschen überraschend gestalten und ich sage jetzt mal das Profischwimmen, das Open Water, die Olympia-Qualifikation und all die Themen den Leuten näher bringen. Ist das gut für dich?
Cool, ja.
Also gut. Gut. Dann gebe ich dir den ersten Würfel.
Ja.
Du musst gleich mal würfeln, was gibt es?
Oh ja, das sind Wellen. Das ist ziemlich einfach für mich. Ja, vielleicht eine Geschichte, wo mit ziemlich hohen Wellen zu tun hat, ist die Europameisterschaften in Rom. Die sind an der Küste, dort bei Ostia. Die haben dort stattgefunden. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wo wir angekommen sind. Vielleicht eine Woche, bevor das Rennen hätte sollen stattfinden sollen. Haben sie uns gesagt, ja, sie sind sich nicht ganz sicher, wenn es wirklich kann stattfinden kann.
Ja.
Weil die Wellen sind zu gross. Die rote Fahne hat geweht. Also nicht einmal die Leute am Strand durften ins Wasser. Und dann, wir haben dort halt trainiert. Ist schon relativ spät im Sommer gewesen, Ende August schon. Also die Saison war sehr lang gewesen und dann ist es halt nicht so einfach zu wissen, okay, kann ich jetzt überhaupt noch mein Rennen schwimmen? Und dann haben sie das Rennen um einen Tag, um zwei Tage und dann sogar um drei Tage verschoben. Und dann am Schluss sind wir doch geschwommen, aber dann halt mit Riesenwellen. Und die Rotfahne.
Zusätzlich schwierig wahrscheinlich.
Ja, absolut. Also die Orientierung war sehr schwer. Mhm. Die eine Boje hat es durch die Strömung auch noch an den Strand geweht. Es hat fast ein Drittel vom Feld entweder aufgegeben oder nicht einmal gestartet. Also es ist ein ziemliches Chaos gewesen. Die Trainer auf dem Ponton, also es hat nicht einmal einen Ponton installiert werden, sondern sie sind auf einem Boot gewesen. Und dort hat es einige Trainer gehabt,
die krank geworden sind.
Genau, ja, und sich müssen übergeben. Also es ist ziemlich extrem gewesen. Aber ich habe es durchgehalten und den am Schluss noch heimgebracht. Also, obwohl es grosse Wellen hatte, hat es trotzdem funktioniert.
Welche EM war das? Ist das die, die jetzt gerade war, oder ist das die sozusagen die Debüt-EM gewesen? Ich glaube, 2021 war das, oder?
Ja, 2021 war ja meine erste gewesen, aber da ist jetzt eine Geschichte von der 2022 ja EM in Rom. Ja, genau.
Und vielleicht können wir das gerade als guten Aufschlag verwenden, um kurz das Konzept vom Open Water erklären. Also so wie ich es verstanden ist, statt dass ihr in einem Becken hin und her schwimmt, wie das, ich sage jetzt mal, vielleicht bekannt ist aus dem Fernsehen, wenn man Olympia schaut, dort wird es ja hauptsächlich übertragen, oder wenn man mal im Eurosport reindrückt und es dann per Zufall ein Schwimmrennen gibt. Im Gegensatz zu denen, möchten ihr eigentlich im wilden Wasser starten, also im Meer oder vielleicht in einem See. Und dann schwimmt ihr wahrscheinlich einen Bojenkurs entlang, entweder eine gerade Linie oder halt hier und zurück, sozusagen, oder im Kreis.
Ja.
Und das ist sozusagen Open Water, oder? Und statt von der Distanz her ist es auch länger, oder? 5 und 2 Kilometer statt ein paar hundert Meter.
Ja, genau. Beim Open Water ist es eigentlich so, dass wir mehrere Runden machen. Also es hat meistens 4 Bojen, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ist es ein komplizierterer Kurs, aber meistens sind es 4 Bojen. Und eine Runde ist so 1,6 Kilometer. Halt so, dass es am Schluss 5 oder 10 Kilometer gibt. Mhm. Und da kann ganz verschieden aussehen.
Also nicht immer ein Kreis sozusagen?
Nein, manchmal ist es ein grosses Rechteck. Manchmal ist es auch ein ziemlich komplizierter Kurs, wie zum Beispiel, wenn wir in Barcelona im Hafen schwimmen. Dort hat es einen der coolsten Kurs, die es gibt. Der ist aber 2,5 Kilometer lang. Also dort muss man sich gut das Feeding einteilen. Das ist auch was Neues beim Open Water, im Gegensatz zum Poolschwimmen. Bei so langen Rennen muss man sich halt verpflegen. Und dort, immer wenn man dann nach einer Runde fertig ist, gibt es dann einen Ponton, wo die Trainer draufstehen und einem ein Getränk oder etwas anheben können.
Ja. Okay, aber das ist noch interessant. Das heisst, ihr geht aber nicht raus, ihr schwimmt weit, also so wie beim Velofahren, oder? Also Betreuer sind am Rand, schießt sozusagen etwas rein und dann trinkst du während dem Schwimmen.
Ja, genau. Also da darf nicht mehr als 10 Sekunden oder so brauchen. Ja. Da probiert man es auch wirklich so schnell wie möglich zu machen. Aber man muss halt schauen, dass man genug überkommt und dass es einem nicht aus der Hand geschlagen wird. Also das ist auch eine Challenge vom Open Water, dass man dort sich auch seinen Platz hat.
Ja. Wie der Gegner, oder, wo mit, also sind alle schwimmen quasi auf der gleichen Bahn, oder es gibt gar keine Bahn.
Genau, ja.
Also da bekommst du wahrscheinlich mal einen Fuß oder einen Arm ins Gesicht.
Ja.
Passiert das oft während dem Rennen?
Sehr viel, ja. Da muss man gut damit umgehen können. Man muss auch sich wirklich gut behaupten können. Man muss ruhig bleiben können. wenn es mal nicht so gut läuft, weil man irgendwie zurückgezogen wird, das ist natürlich eigentlich nicht okay.
Also, es gibt Leute, die dich dann vorne hinten am Fuß haben.
Ja, genau. Und das Lustige ist, dass wir einmal dort eine Vaseline reintun, an unsere Fersen, damit es am Anfang ein bisschen rutscht, aber am Schluss ist da eh alles weg. Also, ja.
Und hast du selber auch schon mal gehabt?
Ja, klar, aber das ist, wir sagen ja immer, weißt, dass es nicht extra ist, aber das passiert halt in einem Rennen und es ist Teil vom Sport. Ja. Es ist halt physisch. Man hat nicht sein eigenes abgesteckte Areal, sondern es ist frei.
Es ist ein Kampf sozusagen. Was mich noch wundern nimmt, was trinkst du? Trinkst du das Isostar oder trinkst du Wasser? Oder?
Ja, genau. Ich tue einmal sehr hochkonzentriertes Isostar drin. Ja. Vor allem im Salzwasser ist es eine schöne Abwechslung, etwas Süßes mal zu haben. Und dann halt etwas, das Kohlenhydrate drin hat, auch noch drin, also so ein Gel. Möglichst flüssig sollte es sein, damit man es schnell runterbringt. Und dann immer noch ein bisschen Koffein extra, ja, damit man nochmal einen kleinen Boost bekommt.
Das kenne ich vom Velofahren. Ne? Ja. Koffein-Boost rein und dann plötzlich schwimmst du 10 Minuten wieder voll und dann plötzlich kommst du wieder ins Loch.
Ja,
du bist
genau.
Hoffentlich schon in der Runde wieder fertig. Yes. Okay. Und wenn ich es richtig verstanden habe, alle Freunde gleichzeitig an, dann ist aber der grosse Positionskampf, der stattfindet. Ich könnte mir vorstellen, dass du zum Beispiel auch viel Wasser schluckst, weil halt nebendran irgendeiner plötzlich genau in dem Moment reinschlägt, während du Luft holen willst. Das passiert wahrscheinlich auch ab und zu.
Ja, das ist eine Challenge, die man aushalten muss. Ja, genau. Also, besonders im Salzwasser ist es nicht so angenehm, sich zu verschlucken. Da muss man halt vor allem am Anfang gut aufpassen, weil am Anfang sind alle auf der gleichen Höhe.
Ja.
Und bis zu den ersten Bojen ist es ein ziemlicher Sprint. Weil dort kann man gut Positionen gut machen, aber auch viel verlieren.
Ja.
Deswegen ist es wichtig, um dort seine Position gut zu heben und sich behaupten.
Und was ist eine gute Position? Will man Erste sein auf den ersten 100 oder auf den ersten Meter bis zu den Bojen? Oder willst du in der Mitte sein oder ganz hinten?
Also jetzt in meinem Fall ist es unrealistisch, am Anfang vorne zu sein.
Ja, weil die anderen viel schneller können führen sprinten, oder?
Ja, also Erste zu sein ist etwas für wirklich die Allerbesten, für die Weltspitze. Die können den ersten Platz von der ersten bis zur letzten Runde durchheben. Sogar nicht mal immer. Für mich ist es eigentlich wichtig, um relativ weit vorne in der ersten Gruppe zu sein. Da ist so um den Platz 20 rum. Es kommt halt darauf an, wie gut die Gruppe ist. Zum Beispiel an der Schweizer Meisterschaft, da ist es für mich halt einfach so, von Anfang bis Schluss.
Ja,
genau. Dort Position heben, aber so an Weltcups oder an Europa- oder Weltmeisterschaften ist es wichtig, um eine schlaue Position zu haben, damit man reagieren kann auf den Tempowechsel und einfach dort sich gut behaupten.
Gibt es etwas wie einen Windschatten? Im Velofahren gibt es ja, oder? Der Beste fährt nie zuvorderst, oder? Sozusagen fährt immer zwei, drei hinein. Der andere greift einfach am Schluss mit dem letzten Sprint oder mit einem Tempoverschärfung greift er an. Gibt es das Konzept auch im Schwimmen?
Ja, also wir sagen dem Sog schwimmen, weil es halt wirklich einen riesen Sog gibt. Das ist etwas vom Wichtigsten im Open Water, dass man in der Gruppe schwimmt, weil wenn man außerhalb der Gruppe schwimmt, hat man erstens mal nicht die Wasserverdrängung vor sich, die einen mitzieht, aber andererseits auch nicht den mentalen Aspekt, dass man jemanden neben sich hat und sich sozusagen pacen kann. Deswegen ist es wichtig, um wirklich in der Gruppe zu sein, auch wenn mal die Gruppe falsch schwimmt, nicht ganz richtig, dann lieber in der Gruppe bleiben und dort die Energie sparen, als sich selber dort Wellen kämpfen.
Und so ein Rennen ist ja 5 Kilometer lang oder 10 Kilometer lang. Wie könnt ihr messen, weißt, wie schnell ihr schwimmt? Oder gibt ihr den Trainer, wie jedes Mal bei der Pause schreit ihr nachher, jetzt bist du so schnell gewesen? Oder könnt ihr das irgendwie über eine Schlagkadenz quasi messen, wie im Rudern, wo sie ja sagen, wir schlagen irgendwie 20 Mal in der Minute? Wie könnt ihr das, die Performance sozusagen, messen?
Bei uns kann man die Zeiten nicht wirklich nehmen, weil wirklich der Kurs kann sich ändern von Runde zu Runde. Es kann mal eine Strömung auf diese Seite gehen, dann auf die andere Seite. Da sieht man von draussen nicht so gut. Wir gehen eher nach Effort. Ich mache mir ein Ziel fürs Rennen, wie ich es schwimmen mag, also einen Rennplan. Und wir probieren den eigentlich immer zu befolgen. Aber ich höre auch nicht wirklich, was mein Trainer mir zuschreit, während den 5 Sekunden, wo ich etwas trinke, weil da schreien alle Trainer. Also ja. Man hört einfach ein grosses Go, ja. Go, Go, Go und dann geht es wieder.
Dann ja, genau. Bist du wieder im weiten Rund.
Ja. Das Einzige, wo einmal nachher die Auswertung noch cool ist, ist an den Weltmeisterschaften. Dort kommen wir spezielle Transponder an die Armen über, wo uns nachher auch die Kadenz sagen, wo wir mit ja. den Zeugen haben. Das ist einmal noch cool zu sehen. Aber das ist meistens auch so nach dem Gefühl her, hat man das ziemlich genau im Griff.
Aber die Idee ist sozusagen, dass immer, also dass nie ganz ans Limit gehst während dem Rennen, außer vielleicht am Schluss oder wenn es mal eine Verschärfung gibt, versuchst du wahrscheinlich irgendwie so 60-70% der Leistung permanent abzurufen. Oder ist es immer voll Gas? Weil das Rennen geht ja 1,5 Stunden, 2 Stunden, oder?
Ja, genau. Also man muss sich die Kraft schon gut einteilen. Und da kommt auch ein bisschen auf die Trainingsphase drauf an. Manchmal kann man von Anfang an wirklich ein bisschen mehr geben. Und manchmal muss man das auch nicht machen, weil man in der Gruppe an einem guten Platz ist. Und dort, es braucht im Moment vielleicht für die nächsten 20 Minuten gerade mal nicht viel mehr. Und dann vielleicht später. Also dann freut man sich, wenn man ein bisschen Energie gespart hat.
Okay, ich habe jetzt glaube schon ein bisschen besser verstanden, wie das funktioniert, Open Water. Natürlich ohne, dass ich es selber könnte machen. Aber ich habe gedacht, vielleicht können wir jetzt den zweiten Würfel nehmen und schauen, in welche Richtung wir nachher weitergehen. Geben die wieder rüber. Ja,
merci.
Es sieht aus wie eine Schlange von weitem, aber du musst mir sagen, ob es eine Schlange ist.
Ja, ich glaube, es ist eine Schlange.
Jetzt bin ich gespannt, was jetzt mit einer Schlange in den Sinn kommt.
Ja, ist halt lustig, weil das, was mir gerade in den Sinn kommt, ist genau vom gleichen Rennen, das ich vorher erzählt habe.
Wir gehen zurück auf Italien.
Ja, wir gehen wieder zurück nach Rom. Das Lustige an dem Rennen war, dass sich der eine überlegt hat, dass er eben von Anfang an voll geht. Und weil es so schwierig war zum Orientieren, hat sich nicht wirklich eine Gruppe entwickelt, sondern es sind alle wirklich hintereinander geschwommen. Und das war wirklich eine ziemliche Katastrophe, weil wir haben die ganze Zeit irgendwie den neuen Richtigen eingeschlagen und es hat sich nie wirklich ein Pool gebildet, wo man vom so profitieren kann. Genau. Deswegen, das ist eines der speziellsten Rennen gewesen, weil es halt nie wirklich dazu gekommen ist, dass man miteinander schwimmt, sondern einfach immer nur hintereinander.
Mhm. So wie eine Schlange, quasi eine lange Schlange gewesen.
Genau.
Wie viel machen eigentlich in einem Rennen mit, weißt du, Amix? So. Sind das 30 Leute, oder sind es 50 Leute, oder 100 Leute, oder 1'000?
Ja, nein, es kommt halt auch wirklich auf die Wettkämpfe drauf an. Mhm. Aber tendenziell werden es immer mehr. Also, jetzt an der Olympiade werden relativ wenig starten. Ich glaube
16, oder hast du gesagt?
Ja, genau, es hat sehr wenig. Es werden wahrscheinlich am Schluss etwa 20 oder so, vielleicht 25 höchstens starten. An Weltmeisterschaften sind es gut mal 70, 80.
Okay.
Also, und auch an Weltcups sind es sehr viele. Da gibt es gut mal ein Feld mit 92, 93 Leuten. Und da muss man halt gut schauen, dass man nicht drunter kommt bei so vielen Leuten. Weil durch den Effekt, dass wenn man von Anfang an ein bisschen weiter hinten ist, hat man halt eine viel größere Strecke zum Aufholen, wie wenn zum Beispiel nur 20 Leute vor einem wären.
Ja, voll. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um ein bisschen über Olympia und Weltmeisterschaft zu reden.
Mhm.
Im Februar hast du an der WM teilgenommen in Doha und bist 42. geworden im 10-Kilometer-Rennen. Was aber spannend ist, du hast eigentlich das Ziel gehabt, auf der WM in so einen Olympiakoten Platz zu holen. Und für das hättest du in Top 13 schwimmen, weil es ja so wenig Platz gibt an Olympia. Und du bist tatsächlich nach 4 von 6 Runden bist du auf dem 10. Platz gewesen, habe ich gelesen.
Ja.
Am Schluss hast du 5 Minuten Rückstand gehabt, auf die knapp 100 Minuten Schwimmzeit. Mit ein bisschen Abstand. Ich meine, es ist eine unglaubliche Leistung. Du bist ja in einer WM gewesen. Du bist ja lang weit vorne dabei gewesen. was war so deine Einschätzung gewesen, weißt, nach dem Rennen? Weil du bist ja mit dem Ziel reingegangen, ich wollte den Olympiakotenplatz, aber hast gewusst, es ist enorm schwierig, das zu erreichen. Und am Schluss hast du es eigentlich zwar nicht erreicht, aber fast erreicht oder hast du lang können, um das mitschwimmen. So ein bisschen mit Abstand. Was ist so dein Fazit
in ja. das Rennen gewesen? Ja, ich bin klar, ich bin enttäuscht gewesen, auch jetzt noch. Ich bin nach Doha gereist, um mich für Olympia zu qualifizieren und muss da ganz klar sagen, das habe ich nicht geschafft. Jetzt mit ein bisschen Zeit danach kann ich aber auch ein paar positive Schlüsse ziehen. Ich bin mit den Besten der Welt geschwommen. Halt nur am Anfang. Die ersten vier Runden haben sich eigentlich sehr, sehr, sehr gut angefühlt.
Ja.
Ich habe meinen Rennplan eigentlich ziemlich gut befolgt. Vielleicht habe ich dann auch durch das Adrenalin ein bisschen weniger Schmerzen gespürt am Anfang. Und habe gedacht, oh, es geht so weiter. Und dann, nach vier Runden, ist dann mein Körper einfach nicht mehr...
Nicht mehr genutzt.
Ja, genau. Dann bin ich eigentlich kalt wie ein Stein, bin von allen möglichen überholt worden. Ja. Das war dann nicht mehr so cool gewesen.
Ja.
Aber so, ja, dann die letzten zwei Runden hatte ich dann ein bisschen Zeit gehabt, um dann auch damit klarzukommen. Ah ja, jetzt wird es nicht mehr.
Ja.
Ich bin dann aber trotzdem noch fertig geschwommen. Ich bin am Schluss auch ziemlich zickzack geschwommen. Ich bin dann, habe mich nicht mehr gut orientieren können. Mir war auch schlecht. Und, da sieht man halt einfach, wenn man wirklich so eine langes Rennen schwimmt, wenn dort nicht alles perfekt ist, ist es am Schluss ziemlich schwierig.
Ja. Und weißt, wie bist du das? Du bist in das Rennen gegangen zum Gewinnen, aber wie realistisch ist es gewesen, oder weil im Sinn, also weil es einfach nur 13 Plätze gibt, oder? Mhm. Und vorher bist du ja, glaube ich, an der Weltmeisterschaft noch nicht selten so weit führen, oder glaube noch nie so weit führen geschwommen. Bist du sagen, weißt du, hast du irgendwie im Voraus dir überlegt, okay, irgendwie es ist 50-50, ob ich es schaffe, oder hast du gewusst, oder hast du gedacht, es gibt eine riesige Chance, oder weißt du, wie muss ich mir das vorstellen, wie man in das Rennen hineingeht, du hast lange trainiert, hast du gesagt, hast du noch nie so viele Trainingskilometer geschwommen und
ja.
so.
Mhm. Ja, es ist klar, man geht immer als Optimist an den Wettkampf. Es wäre ein bisschen schade, wenn man an den Wettkampf geht und sagt, ja, man hat eh keine Chance. Deswegen, ich bin dort hingereist mit einem klaren Ziel. Wir haben auch vorher ziemlich viele gute Trainings gehabt. Wir haben gute Massnahmen gemacht. Eigentlich in der Vorbereitung ist eigentlich ziemlich alles gut gelaufen. Ich bin leider vorher gerade eine Woche vorher krank geworden. Mm. Da kann man halt nicht wirklich...
Ja, planen.
Ja, genau. Da passiert einfach. Und das ist auch okay. Ich glaube, ich bin mit dem relativ gut umgegangen. Da kann man halt nicht alles beeinflussen. Aber ich mag jetzt überhaupt nicht sagen, dass die Krankheit mich dort wirklich eingeschränkt hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte sonst. Es ist einfach, die anderen sind besser gewesen. Mhm. Ich habe noch nicht genug Kilometer im Wasser geschwommen. Ich muss noch mehr trainieren und das ist okay.
Das ist auch Motivation.
Ja, genau. Und das Jahr vorher, also nicht einmal ein Jahr vorher, bin ich ja dann in Fukuoka, in Japan, an der WM vorher geschwommen. Und dort bin ich 26. geworden. Und deswegen habe ich gedacht, ja, klar. Alle wollen dort in Doha gut sein und das ist klar, mhm. weil dort gibt es die wirklich grosse Chance für Olympiaplätze. Deswegen, ich habe gedacht, ja, ich habe eine Chance, sie ist vielleicht klein, aber ich glaube, ich habe in den ersten vier Runden gezeigt, dass es doch auch auf eine Art realistisch war.
Ja.
Es war nicht völlig unrealistisch, ich bin nicht von Anfang bis Schluss auf dem 42. Platz geschwommen.
Wahrscheinlich von der Motivation her, wenn du merkst, jetzt läuft es nicht mehr, ist wahrscheinlich noch strenger zum dranbleiben.
Ja,
und
ja, ich glaube, an der Motivation hat es am Schluss trotzdem auch nicht gefehlt. Okay. Also ich habe trotzdem noch mal alles gegeben, es ist einfach nicht mehr viel, ja, nicht mehr viel übrig geblieben. Ja, genau.
Aber ist es, was ich mich immer frage, ist es ein muskuläres Problem, dass du nicht mehr die Muskeln kannst bewegen kannst, oder ist es von der Ausdauer sozusagen ein Problem? Weil das brauchst du ja beides wahrscheinlich in so einem Rennen.
Ja, es ist wirklich eine Kombination.
Okay. Bist einfach müde.
Ja, genau. Der Körper, es hängt ja alles zusammen. Ja. Deswegen, es ist nicht einfach, dass meine Arme abgestellt haben. Oder beide. Da haben sie auch, sondern es ist alles am Schluss einfach zu viel gewesen. Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, es wird schneller, aber ich bin langsamer geworden. Ja. Deswegen, es ist eher in die Richtung gegangen. Ja.
Im Vergleich zu denen, die Olympia gehen, bist du eher auf der jüngeren Seite? Oder sind das die Leute älter? Weil natürlich im Ausdauersport, ich glaube, tendenziell haben sie einfach einen Vorteil, die Älteren, weil sie mehr Erfahrung haben. Sie haben schon länger viel mehr können trainieren. Wie schätzt du das ein?
Ja, also der Großteil ist schon älter als ich. Es hat zwei, drei, die noch jünger sind. Also ich bin dort unter den Jüngeren. Ja. Also, ich bin jetzt halt nicht dabei. In 4 Jahren bin ich dann sicher im Durchschnitt. Ja. Und ich glaube, dann sieht es auch ein bisschen besser
aus. Ist das jetzt das nächste grosse Ziel, sozusagen in 5 Jahren an Olympia dabei zu sein? Hast du das schon für dich festgelegt oder ist das noch in der Findungsphase, was eigentlich jetzt der nächste Schritt ist? Weil natürlich, wenn man immer auf so ein grosses Ziel herarbeiten kann und dann kommt immer ein Abfall, ob man es jetzt schafft oder nicht. Oder so ein bisschen im Sinne von, jetzt ist das Ziel weg, jetzt brauche ich ein neues Ziel.
Ja, in 4 Jahren kann sich halt viel verändern. Dort können sich Situationen auch ganz ändern. Deswegen, wir arbeiten jetzt ganz sicher dort an. Wie gesagt, es kann viel passieren. Und ich glaube, da steht eigentlich nichts im Weg, dass ich mich dann in 4 Jahren nochmal dieser Challenge stellen kann und dann mich hoffentlich auch darf qualifizieren.
Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück, auch wenn es noch so weit weg ist. Und gleich, ich kann jetzt nicht wollen, voll den Fokus auf dich. Das war, glaube ich, nicht mal unbedingt eine Enttäuschung. Ich glaube, es ist ein tolles Rennen, wo du gleich geschwommen bist. Und es ist ja auch wichtig für alle, die dazu hören, das ist nicht irgendwie so, dass du ja sonst noch nicht erreicht hast. Also schlussendlich bist du ja 16. Jahre an der EM. Ich glaube, so als Newcomer, wo ich noch niemand gewusst hätte, wer du bist. Du hast in 20 Jahren den Schweizer Rekord geknackt über 1500 Meter im Freistil im Becki aber noch. Der 19 oder 20. Bist du 20 oder 19?
Dort bin ich noch 19.
19 ja, genau. Ich habe mir beide Zahlen notiert. was bedeutet dir dieser Rekord?
Ich habe den Rekord ja nicht mehr.
Ich habe abgelöst.
Ja, genau. Ziemlich bald nachher bin ich. Hat mich einer, der noch ein bisschen schneller ist, auf den kürzeren Sachen, hat noch den Rekord nochmal um 8 Sekunden schneller gemacht und jetzt vor ein paar Wochen dann nochmal. Da sehe ich sehr entspannt. Rekord sind da zum gebrochen werden. das ist ja das Typische, was man einmal sagt. Vielleicht kann ich ihn dann auch irgendwann mal wieder zurückholen. Man weiß ja nie. Im Moment sehe ich meinen Platz ziemlich klar im Open Water. Aber ich glaube nicht, dass etwas im Weg steht, auch über 1500 im Becki relativ gut dabei zu sein. Also da sehen wir, was die Zukunft bereit hat für mich.
Und du bist ja nachher, glaube ich, ziemlich bald nach dem Rekord hast du ja gewechselt ins Open Water. Vor allem, glaube ich, wegen Covid, so nach dem, was ich gelesen habe. Weil einfach während Covid hat man nicht so können in den Becki schwimmen und draussen hat man aber nicht können schwimmen. Ist das, vielleicht habe ich es mir auch falsch notiert, dann müssen wir es nochmal aufnehmen.
Ja.
Ich habe es irgendwo gelesen. Viele Rennen sind auch abgesagt worden. Und stimmt das denn überhaupt gar nicht, dass das der Grund war vom Wechseln?
Ja, es war eigentlich schon ein bisschen der Grund gewesen, aber ich habe jetzt während Covid nie draußen trainiert. Ich hatte meine längste Trainingspause hier. Ja. 8 Wochen war ich nicht im Wasser. Und dann haben wir eigentlich. Corona ist ja gerade im Frühling hat's angefangen. Und dort ist im Schwimmen normalerweise die Qualifikationsphase. Und ich bin dort vorher eben noch nicht schnell genug geschwommen, um wieder im Nationalkader zu sein, im Pool. Und dann bin ich angesprochen worden von der Elena Nembrini. Sie ist die Chefin vom Open Water in der Schweiz. Sie ist schon seit eh und je im Open Water dabei. Also sie kennt sich aus. Hat schon mal eine Schwimmerin gehabt, die Weltmeisterin geworden ist, über 5 Kilometer. Also da habe ich dann zugesagt. Ich habe auch nicht wirklich gemeint, dass ich dann wirklich irgendwann Open Water werde schwimmen. Ich denke, es ist einfach jetzt mal eine gute Möglichkeit, um weiterhin den Schweizer Nationalmannschaftskaderstatus zu haben. Dann hat sich das so weiterentwickelt, dass ich halt noch weiter geschwungen bin im Pool. Und dann im Frühling 2021 wollte ich Schweizer Meister werden, über 1500 das erste Mal. Hat nicht geklappt, leider. Ich war ziemlich enttäuscht nach dem Rennen. Und dann kommt Elena auf mich zu, mit meinem Trainer, Gabriel Schneider. Die zwei kommen auf mich zu und sagen: Hey, magst du an der Europameisterschaft dabei sein? Also, hä? Ich bin jetzt gerade nicht wirklich gut geschwommen. Wie kommt das? Ja, du bist die Limite geschwommen für das Open Water. Wie wäre das? Und da hatte ich noch ein bisschen Angst vor dem Freiwasserschwimmen, weil...
Aus den bekannten Schwierigkeiten, die wir gerade pur besprochen haben.
Ja, genau, aber was auch ein bisschen peinlich ist, dass dort mal habe ich nicht wirklich gerne geschwommen im Freiwasser, weil ich nicht sehe, was unter mir ist. Ja. Da haben noch viele Schwimmer Angst vor Fisch oder was auch immer dort unten kann sein.
Haifisch.
Ja, genau, die Angst ist...
Real und wahrscheinlich auch also
realistisch. Ja, genau, also... So realistisch ist es nicht einmal unbedingt. Mhm. Es ist halt so eine Angst, wo wir Schwimmer relativ oft haben, bevor wir im Open Water geschwommen sind. Im Moment ist die Angst völlig weg. Aber damals hatte ich die noch. Also jedes Mal, wenn ich ins Wasser geschwommen bin, habe ich gedacht, oh, bitte, ist da nichts im Wasser. Und dann habe ich noch ein bisschen gezögert am Anfang, aber mein Trainer hat dann gesagt, hey, Das ist eine Möglichkeit, wo du nicht viel überkommst. Wenn ich die wäre, würde ich es machen. Und den Ratschlag habe ich eigentlich befolgt. Bin dann etwa einen Monat später gerade an den Europameisterschaften geschwommen. Also ich bin, weil die Europameisterschaften in dem Jahr so früh waren, habe ich nicht einmal irgendwie einen Wettkampf vorher können haben, sondern ich bin sofort mit den Besten von Europa ins Wasser gesprungen. Das hat ziemlich viel Überwindung am Anfang auch gebraucht. Aber ich habe mir eigentlich auch gesagt, ich mag ein gutes Rennen schwimmen und nicht schon von Anfang an verlieren. Wenn ich am Schluss Letzter bin, dann ist das okay. Aber sicher nicht am Anfang. Ja. Und eigentlich so bin ich das Rennen auch geschwommen. Und dann ist es eigentlich ein sehr, sehr gutes Resultat gewesen, über 5 Kilometer. Und von dort hat es eigentlich so weitergemacht. Ich schwimme auch jetzt immer noch im Pool. Aber mein Fokus hat sich dann immer mehr ein bisschen aufs Open Water übergeschwenkt, ja, genau.
Ist das wegen dem Resultat gewesen, oder ist das auch gewesen, einfach, weil du gemerkt hast, das entspricht mir viel besser, da habe ich auch bessere Chancen, eben zum im Nationalkader zu sein? Du hast irgendwann auch gesagt, dass du ohne Open Water gar nicht so weit vorne könntest mitschwimmen. Ich bin zwar nachher noch wundern, wieso. Aber ist das sozusagen, sind die Resultate der Grund, dass du dort geblieben bist, oder auch wirklich auch Begeisterung einfach für die, sage jetzt mal, zwar immer noch schwimmen, aber so ein eine andere Sportart im Vergleich zum Becken?
Ich glaube, Begeisterung ist mit dem Resultat gekommen. Ja. Ich bin gut in dem. Die längeren Distanzen liegen mir. Besonders im Moment noch die 5 Kilometer, dort bin ich ein bisschen besser.
Du bist nachher an der WM in Doha, glaube ich, noch 19. geworden, oder?
Ja, genau.
Also, muss man auch noch mal erwähnen, das habe ich vorher noch nicht erwähnt.
Ja, ich bin einfach... Ich glaube, mir macht einfach da Spass, wo ich wirklich gut drin bin. Mhm. Und der Erfolg, den ich im Open Water konnte bisher feiern, das habe ich, im Becken noch nicht können machen. Ja. Und deswegen ist es eigentlich auch pragmatisch gewesen, zu sagen, im Moment ist Open Water ein bisschen mehr für mich. Und die Möglichkeit, an so internationale Wettkämpfe zu gehen, die habe ich im Pool im Moment noch nicht. Ich habe noch nicht den Speed da dazu. Mal schauen, vielleicht sieht es in ein paar Jahren anders aus, dass ich dann beides mitmache.
Wieso ist das eigentlich? Also, wieso bist du geeigneter für Open Water? Ist das eine physische Komponente, wo irgendwie der Körper besser darauf ausgelegt ist, zum Ausdauerrennen schwimmen? Oder ist es einfach Zufall?
Ich würde schon sagen, dass es auch körperlich ist. Ja. Ich bin gross, schlank, lang. und nicht so viel Muskeln an den Knochen. Da bin ich im Pool, sehe ich manchmal ein bisschen fehl am Platz aus.
Ja.
Aber im Open Water, wo ich dann an dem ersten Wettkampf war, habe ich gesehen, da sehen...
Alle sehen ein bisschen so aus wie
ja,
ich.
da hat es doch noch ein paar, wo ähnlich aussehen wie ich, einfach körperlich von der Länge. Und ich glaube, es ist einfach so, dass ich für die Distanz ein bisschen besser gemacht bin.
Ja, okay. Und kannst du noch erzählen, weißt du, was ist? Wir haben vorher über das spezielle Rennen in Italien geredet. Die EM, die sehr gut abgeschlossen ist als Debütant. Aber gibt es ein Rennen, das besonders cool war? Weißt du, wo wirklich so, das ist das tollste Rennen, wo du geschoben bist? Unabhängig vom Resultat, vielleicht war es irgendwie der Ort oder halt das Rennen selber, kann natürlich auch sein. Oder wo irgendwie, also, weißt, gibt es dort so eins, wo du würdest rauspicken? Oder ist es eben genau dort, wo du 16. geworden bist?
Es ist eigentlich einmal so, dass die Rennen, die am besten laufen, an die erinnert man sich sehr gut zurück. Beispielsweise der Schweizer Rekord, wo ich im Pool geschwommen bin. Das war sicher eines der coolsten Rennen, weil ich dort wirklich angegangen bin, ohne irgendwelche Erwartungen. Ich hatte vorne meine EWS-Arbeit geschrieben. Und ich hatte die halt ein bisschen rausgeschoben und dann bin ich mit sehr, sehr wenig Schlaf dort angegangen und habe gedacht, ja, ich bin nicht so fit. Und dann so den Tag vorher bin ich ganz okay im Wasser gewesen und dachte, okay, vielleicht liegt da was drin. Und dann am Tag vor dem Rennen bin ich noch einen 400 Meter Freistil geschwommen und sensationell Zweiter geworden. Also da habe ich dort auch nicht erwartet. Und dann habe ich gedacht, okay, da liegt vielleicht doch was drin. Ja. Und ich habe dann auch den Schweizer Rekord angeschaut davor und mir die Zeit auch gemerkt. Und dann während dem Rennen, die Zuschauer haben es teilweise erst ziemlich spät gecheckt, dass ich da auf Rekordpace bin. Mein Trainer und ein paar andere Trainer haben das schon gesehen. Der eine Trainer hat sogar mit meinem Trainer schon nach 800 Meter gratuliert.
Ja.
Und da hat ihn noch ein bisschen nervöser gemacht, aber dann da einfach zu schaffen, anzuschlagen, die Zeit zu sehen, okay, mega cool. Und dann halt einfach mit meinen Teamkollegen und mit meinem Trainer da feiern, ist mega cool gewesen. Das Lustige ist, bei so Rennen, die so gut laufen, da erinnert man sich nicht mehr so fest an den Schmerz. Aber es ist wirklich eines der strengsten Rennen gewesen, weil es halt wirklich
halt
auch
so schnell unterwegs gewesen
ist. Ja, genau. ein anderes Rennen im Open Water, das mega cool war, war in Elat. Das war im November 2022.
Und wo ist das? Weißt du, in welchem Land?
Das ist in Israel.
Israel, ja.
Am Roten Meer.
Ja.
Das war sehr cool, weil dort konnte ich eigentlich zum ersten Mal wirklich mit der Gruppe nachschlagen vorne. Also ich bin nicht in einer Verfolgergruppe angekommen, sondern ich bin wirklich
mit den Besten
angekommen. Und als ich dann das Touchpad oben angeschlagen habe und mich dann umgeschaut habe, habe ich,
das sind ja die, die schon vorne sind.
Ja, die normalerweise schon einmal draußen stehen und Interviews geben, sind gerade noch mit mir im Wasser. Und dann habe ich gewusst, ah ja, mega cool.
Ja.
Ich habe schon während dem Rennen dort gespürt, okay, es ist sehr gut. Ich glaube, das ist eines meiner bisher besten Rennen. Und genau so ist es dann auch rausgekommen.
Sehr cool. Wie kannst du das ein bisschen erzählen? Weißt, wie hoch ist die Leistungsdichte beim Open Water? Also sind immer wieder die gleichen vorne? Oder gibt es so 50 Leute, die können, oder alle, die an die WM gehen, können eigentlich theoretisch nach Olympia gehen? Weißt du, wie schätzt du das ein? Im Skifahren ist es so, im Prinzip sind alle gleich gut, einer ist einfach 2 Zehntel schneller. Ausser die heisst Marco oder Matt. Aber sonst sind ja alle fast gleich gut.
Ja. Im Open Water ist das noch nicht so der Fall. Wir haben so etwa 10 Leute, die wirklich realistisch gewinnen können. Vielleicht sogar auch ein bisschen mehr. Aber es sind schon immer wieder die gleichen vorne. Die Italiener, die Deutschen, die Franzosen sind sehr gut. Die Engländer auch. Dann hat es manchmal aus anderen Ländern immer noch jemanden, der vielleicht vorne anschlägt. Ungarn sind sehr schnell. Von den Ländern, die ich aufgezählt habe, sind meistens die gewinnen. Und dann vielleicht für eine Chance auf Olympia gibt es dann vielleicht 40, die realistisch da im Sinn hatten. Und wenn man dann halt die wirklich gewinnen, wegzählt, dann sind es nur noch drei bis sechs Plätze, wo dann doch noch frei bleiben. Also da wird es dann knapp.
Wieso gibt es eigentlich so wenig roten Platz?
Ja, das hat etwas mit dem IOC zu tun. Das verstehe ich auch nicht ganz, weil normalerweise sind Rennen mit vielen Leuten einiges spannender. Da ist irgendwie einfach, dass allgemein die Anzahl an Schwimmer muss reduziert werden. Schwimmen ist der Sport mit am meisten Leuten an Olympia. Und da hat jetzt auch im Pool angefangen, dass dort die Limitenzeiten mega hart geworden sind, dass dort einfach wirklich wenig Leute die Limite schaffen.
Okay.
Und ich verstehe es nicht ganz. Ich glaube, wenig im Schwimmsport verstehen die Entscheidungen. Ja. Aber
klingt nach Entscheidungen von Paragrafendompteuren, die nicht vom Fach sind. Aber das darfst du nicht sagen, wahrscheinlich.
Ja, da tue ich nicht dazu kommentieren.
Noch etwas, was mich würde interessieren, bevor wir nachher noch ein bisschen über sag jetzt mal, so ein bisschen die Verbindung von Studium, Sport, Training reden. Kannst du erklären für die Leute, die das nicht so gut kennen, die sie jetzt hoffentlich schon ein bisschen besser kennengelernt haben, wie ist so die Open Water Community? Oder ihr reist, ihr seid an ganz vielen Orten in der Welt unterwegs, schwimmen zusammen, es sind wahrscheinlich immer wieder die gleichen Leute, die dabei sind. Ist das eine grosse Familie, so wie man es so ein bisschen aus dem Skisport manchmal mitbekommt? Oder brötelt jeder sein eigenes Würstchen? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, ich glaube, es ist wirklich schon ein bisschen so familiärer. Auch Trainer oder Physios, die schon im Pool an grossen Wettkämpfen dabei waren und dann auch im Open Water, sagen auch klar, dass das Open Water einiges relaxter ist.
Yeah.
Auch vor dem Rennen sind eigentlich alle ein bisschen miteinander am Reden. Weil es sind erstens mal lange Rennen, man schwimmt ja zusammen. Also muss man es ja eigentlich auch gut haben miteinander.
Außer man hebt sich an den Füßen.
Ja, genau, aber da ist wirklich auch sehr viel Verständnis rum. Beispielsweise, ich bin in Fukuoka, dort an der WM, sehr viel mit einem Amerikaner zusammen geschwommen. Und wir haben halt wirklich einander blöderweise einfach immer wieder irgendwie einen Ellenbogen gegeben oder ein Arm ist im Weg gewesen oder was auch immer. Aber wir haben wir beide gemerkt, dass wir da eigentlich gar nicht wollen, sondern dass es einfach ein Teil vom Sport ist. Und dann, nachdem wir im Ziel angekommen sind, haben wir miteinander geredet, ey, sorry. Und es ist einfach ein Teil vom Sport und deswegen es ist mega cool, einmal die Leute wirklich kennenzulernen, weil man wirklich immer wieder mal sich sieht. Und so wird es wirklich eine Community.
Und jetzt vielleicht eine provokative Frage, hast du mehr Freunde im Schwimmsport oder mehr Freunde an der Uni?
Also ich meine, ich kenne so viele Leute jetzt durchs Schwimmen, deswegen ist es ziemlich schwierig, um mehr Leute an der Uni zu kennen, vor allem ich bin ja nicht so viel auch zum Beispiel im Ausgang dabei.
Ja.
Deswegen, ich glaube, da muss ich schon sagen, im Schwimmen kenne ich mehr Leute.
Also gut, lass uns zum Abschluss noch über das Leben als Schwimmer, Verbindung von Studium, Sport, Training ein bisschen schwätzen. Ich würde sagen, als Start gebe ich dir mal einen Würfel mit. Und dann fällt er vielleicht eine Geschichte an dieser Schnittstelle ein. Mal schauen, was es gibt. Es gibt einen Sheriffstern. Ja. So wie ich das in. Oder könnte auch ein Tisch sein, wo Leute rumsitzen, dass wir für eine Gruppenarbeit sprechen, die gute oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das ist aber ich überlasse dir.
Ja, ich glaube, das ist. Da kommt. Wenn man jetzt da so interpretiert, dass das eine Gruppenarbeit ist, wäre da vielleicht eine gute Überleitung zu dieser Story, wo mein Wettkampf kurzfristig verschoben worden ist, weil der Weltcup-Final 2023 hätte eigentlich in Israel stattfinden sollen, wieder in Elat. Aber aus klaren Gründen hätte es nicht stattfinden können. Und dann ist es nach Funchal in
Spanien, Portugal.
Portugal. Ja, genau. Auf Madeira verschoben worden. Das heisst, es ist kurzfristig eigentlich gesagt worden, okay, zu dem und dem Zeitpunkt machen wir den Ersatzwettkampf.
Alle übergeflogen.
Ja, es war nicht ganz so drastisch gewesen, aber ich hatte schon eine Gruppenarbeit auf diesen Termin eigentlich gehabt, also wir mussten eine Präsentation machen. Und ich dachte, oh nein, was mache ich jetzt?
Ja, entweder oder so blöd gesagt, oder entweder gehe ich in die Präsentation, genau. Oder ich gehe an das Rennen.
Und dann haben meine Teamkollegen mich wirklich dort durchgetragen und haben gesagt, hey, es ist nicht so schlimm. Wir arbeiten da alle zusammen. Und klar, ich habe auch noch meinen Teil geleistet, hat dann einfach nicht können vor der Klasse stehen. Und das war eigentlich mega cool, dass das auch so hat können stattfinden. Und da nochmal ein Dankeschön an meine Teamkollegen, dass das wirklich so hat können, funktionieren, dass ich dann auch dort können starten und gleichzeitig auch die Gruppenarbeit auch absolvieren.
Und der Professor hat es auch nicht schlimm gefunden in dem Fall?
Nein, der Professor ist voll dahinter gestanden.
Ja, sehr cool. Ich glaube, das zeigt so ein bisschen, manchmal ein bisschen das Dilemma, oder? Wenn man Profisportler ist. So von dem, was ich gelesen habe, du hast, glaube 11 Trainingseinheiten in der Woche, vielleicht mal mehr, mal weniger. Aber etwa so 10, 20, 15 Stunden ist das, glaube in der Woche, wo du investierst. Mhm. Oder basierend auf dem, was ich gelesen habe. Kannst du das ein bisschen erklären, wie sieht so eine Woche aus im Sinne von Training? Gehst du einfach immer ins Becken schwimmen? Oder machst du das wie ein Läufer? Hast du mal, weißt, so einen langen Lauf oder einen langen Schwumm, einen Sprintschwumm, wo du ein bisschen schneller bist, oder ein Hit-Training? Oder gehst du in den Kraftraum? Ich rede viel zu viel, du musst es erklären. Du weißt, ja, das viel besser als ich.
Ja, ich bin bis zu 11 Mal in der Woche im Wasser. Da gibt insgesamt bis zu 20 Stunden. Das sind meistens Morgen- und Abendtrainings. Da heisst zum Beispiel, heute Morgen bin ich am 5.15 Uhr aufgestanden, am 6 Uhr im Wasser gewesen, bis um 8 Uhr geschwommen.
Dann, 2 Stunden?
Ja, genau. Besonders für mich, für meine Distanz ist auch wichtig, zum viele Kilometer machen. Ich bin heute Morgen 8,4 Kilometer geschwommen. Also ich habe schon ein paar Kilometer auf dem Buckel.
Ja, klar, bist du mehr geschwommen als gelaufen in deinem Leben.
Ja, genau. Also ich weiß nicht genau, ob es im ganzen Leben, aber in den letzten 10 Jahren bin ich mir ziemlich sicher.
Unglaublich.
Und dann beispielsweise bin ich dann heute Morgen eine Stunde später dann in die Vorlesung gekommen. Habe dann dort die zweite, dritte und vierte Lektion habe ich ziemlich gut mitbekommen. Teilweise bin ich halt dann wirklich auch noch müde und muss schauen, dass ich nicht einschlafe während der Vorlesung. Und dann gehe ich heim, mache einen Mittagsschlaf. Die bringen mich einmal durch die Woche durch.
Weil, wirklich?
Ja, mit 7 Stunden Schlaf ist es nicht das Perfekte. Deswegen muss man schauen, dass man möglichst genug Schlaf bekommt, auch noch sonst. Und dann am Abend ist einmal auch Training, bis zu 2 Stunden. Ja, und dann Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag schwimme ich jeweils auch am Morgen. Mittwochmorgen kann ich ausschlafen, zum Glück. Und dann am Samstag trainieren wir meistens auch 2-mal. Und dort halt ein bisschen später am Morgen, weil ich nicht noch irgendwie in die Schule oder in die Uni muss. Also meine Teamkollegen beispielsweise. Da schauen wir halt auch, dass wir vielleicht jetzt langsam mal nicht nur so früh am Morgen müssen schwimmen, sondern dass man auch vielleicht mal vom 9 bis am 11 könnte schwimmen. Dann komme ich ein bisschen mehr Schlaf über.
Das ist wichtig für die Regeneration vor allem auch.
Ja, genau.
So einfach, weil es schön wäre.
Ja, genau. Wenn ich zum Beispiel mal keine Vorlesung am Vormittag habe oder einfach frei habe beispielsweise, dann könnte man auch sowas machen. Genau.
Und schwimmst du ausschließlich oder gehst du auch nochmal, weil ich glaube, so die im Becken schwimmen, kürzer Distanz, gehen glaube auch ziemlich oft ins Fitness. Musst du das auch oder gehst du wirklich eigentlich immer ins Wasser? Und das ist der ganz grosse Hauptbestandteil des Trainings.
Ja, für mich ist Muskelaufbau trotzdem noch etwas Wichtiges. Ich mache Krafttraining 3-mal in der Woche. Das heisst, es ist doch auch nochmal ein wichtiger Aspekt, weil ich bin nicht von Natur aus einer, der einfach die
Masse aufbaut. Sozusagen.
Ja, genau. Ich kann nicht wie andere die Handeln anschauen und schon nur von dem die Muskeln aufbauen, sondern da ist bei mir einmal ein bisschen mehr Arbeit dahinter. Deswegen ist das auch wichtig für mich. Deswegen, wir haben einmal am Mittwoch, Freitag und am Samstag vom Training etwa 1 Stunde Krafttraining.
Wow. Und jetzt muss ich eine wichtige Frage stellen. Wir kennen es, glaube, oder viele kennen es, glaube ich, weiß es vor allem noch von Olympia, irgendwie in den 2010er Jahren, wo dann der Michael Phelps geschwommen ist. Und dann immer die Leute berichtet haben, wie viel der Michael Phelps muss essen, um seine Leistung zu erhöhen. Der isst ja, glaube bis zu 10.000 Kalorien am Tag.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen ein Mythos. Da hat er auch selber gesagt, ja, da haben
das da gar ein paar. Schurni sich ein bisschen
mit. Ja, genau. Klar, wir müssen sehr viel essen,
ja.
Besonders wenn ich viele Kilometer mache, habe ich auch einen riesen Hunger. Aber so 10'000 Kalorien, das ist ein bisschen viel.
Ja, aber ist es 3'000, 4'000? Oder machst du das überhaupt bewusst? Oder ist es einfach alles, was es gerade gibt?
Ja, eher so. Ja. Ich tue nicht wirklich Kalorien zählen.
Ja.
Eher ein bisschen Protein zählen. Das ist wichtig, dass man auch ziemlich schnell nach dem Training was zu sich kann nehmen. Aber wirklich Kalorien zählen ist nicht so das, was ich jetzt die ganze Zeit mache.
Okay, aber musst viel essen.
Ja, genau. Also wenn ich da einmal in der Mensa bin, muss ich 2 Menüs nehmen. Also ja, genau.
Okay, kannst nicht nachschöpfen.
Nein.
Aber magst du auch 2 Menüs? Weißt du, für uns ist das ja, glaube ich, auch ein Problem, dass sie gar nicht so viel essen können und darum müssen wir jede Stunde irgendwie etwas essen, dass sie schlussendlich auf die richtige Kalorienanzahl kommen. In dem Fall bei dir, du beziehst dich auf deine Hauptmahlzeit und knallst einfach das Doppelte rein, sozusagen.
Ja, manchmal ist es halt schon so, dass man nach einem strengen Training wirklich müde ist und dann ist auch Essen streng.
Ja.
Das ist auch noch was Lustiges, aber ich meine, da muss man manchmal halt auch ein bisschen beissen.
Mhm.
Also wortwörtlich beissen. Und ja, da geht. Manchmal brauche ich ein bisschen länger, um dann auf meine Masse zu kommen, aber da funktioniert meistens.
Und kannst du noch ein bisschen erklären, weißt du, neben ich sag jetzt mal, Ernährung, Training, das sind wahrscheinlich die 2 wichtigsten Sachen, gibt es noch andere Elemente, aber Regeneration ist gesagt, Eisbad, genug schlafen.
Mhm.
Dann möchte ich auch irgendwie so, weißt, so Vitaldaten, Leistungsdaten kontrollieren, irgendwie Videoanalyse, ich weiß nicht, ob es das gibt.
Mhm.
Bei euch habt ihr das auch, oder? Ist das bezieht sich vor allem auf die ersten 2 Sachen, Essen und Training?
Besonders wichtig ist halt Regeneration, Schlafen. Ich gehe jetzt auch relativ oft in die Massage, also sicher alle 2 Wochen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Dehnen, Black Roll, da je regelmäßiger, desto besser. Manchmal ist es halt auch anstrengend nach dem Training.
So ein bisschen, wie du es erzählst, ist das noch im Aufbau, dass jedes Mal zuverlässig läuft?
Ja, genau. Also da, ich glaube, die wenigsten sind da wirklich auch jedes Mal voll dabei. Was auch cool ist, sind Videoanalysen. Da sind wir letztens in Teneriffa gewesen, in einem Trainingslager, und dann hat es einen Schwimmkanal nebendran gehabt. Das ist eigentlich wie, wenn man sagen würde, in der Formel 1.
Windkanal.
Ja, genau, ein Windkanal. Ah. Da kann man ziemlich genau die Pace eingeben, wo ich dort schwimme, und dann sieht man von der Seite, von oben, von vorne, all die technischen Aspekte, und wird korrigiert, dann springt man wieder rein und schwimmt nochmal. Und da sieht man auch wirklich mal sich von draussen und sieht auch ja, Kopf ein bisschen runter, links ein bisschen weiter hineingreifen, was auch immer. Das ist auch was sehr Cooles. Wir haben jetzt auch angefangen, unseren Trainer hat ein bisschen tüftelt, und jetzt haben wir so eine Anlage, wo wir uns einmal sehen, schwimmen. Wir haben einen grossen Fernseher und die Kamera ist aufgestellt, und dann, wenn wir ankommen, ist es mit der Zeitverzögerung so, dass wir uns anschwimmen sehen. Also das ist auch noch eine extra Hilfe, um sich selber zu sehen, schwimmen.
Und wie haben wir können estimieren, wie gross der Unterschied oder der Effekt ist von dem Training? Oder? Ich glaube, beim Formel 1 oder beim Skifahren macht es wirklich massiv viel aus, ob noch irgendwie ein bisschen Finger reingebogen hast oder nicht. Oder den Ellbogen irgendwie so verrenkt hast oder nicht. Wie ist das bei euch? Hast du gemerkt, dass die Leistung besser geworden ist?
Das hat allgemein etwas mit den technischen Aspekten zu tun. Also, dass man eine saubere Technik hat. Ich schwimme eigentlich relativ gut. Freistil. In den anderen Lagen bin ich so lala dabei.
Ja.
Aber im Freistil bin ich schon ziemlich gut. Aber es gibt halt immer noch einige Sachen, die ich verbessern kann. Aber so sehr bei der Geschwindigkeit merkt man das nicht.
Ja. Kannst du erklären, Freistil, es gibt Kraul, Freistil, Butterfly, oder? Und dann gibt es vielleicht noch andere. Aber was ist genau Freistil?
Also
du kannst nicht machen, was du willst, nehme ich an. Du kannst nicht einfach Brust schreiben, wenn du Lust hast.
Doch, eigentlich schon. Aber macht halt. Alle machen Kraul, weil es am einfachsten, also am schnellsten und am einfachsten ist.
Ja.
Und eigentlich alle Sachen, die ich schwimme, sind Freistil.
Ja.
Weil ich schwimme am besten Kraul.
Ja, okay, genau. Also der Unterschied es gibt eigentlich keinen Unterschied von Freistil zu Kraul. Einfach bei Kraul musst du halt kraulen, und beim Freistil dürftest du theoretisch auch
einen anderen Stil machen. Es gibt nicht einmal Kraul als einzelnes Event. Es ist einfach Freistil, weil alle schwimmen die Echal. Aber theoretisch dürfte man auch Brust oder Rücken oder Delfin schwimmen. Okay. Aber das macht niemand.
Ja, weil es einfach wahrscheinlich viel langsamer und viel, entweder viel anstrengender ist.
Ja, genau.
Etwas, was mich noch interessieren würde, wenn du so viel Zeit investierst, ist Schwimmen neben dem Studium. Das geht wahrscheinlich gut aneinander vorbei im Moment. So bin ich von dem, was ich jetzt rausgehöre, ist auch viel Verständnis wahrscheinlich von den Mitstudierenden. Lass uns das schnell abhaken, das Thema, bevor wir weitergehen. Ich kann nämlich nachher noch zum Abschluss, was mich interessiert natürlich, wie man das finanziell macht. Aber erzähl noch kurz schnell, weißt du, das Studium, Sport, dass die Kombination aneinander fügen, weil du musst ja sehr viel trainieren. Es ist ja wirklich fast ein 50% Job, als einfach nur trainieren. Machst du weniger Credits oder machst du gleich viel Credits wie alle anderen?
Ja, ich mach weniger Credits. Nachdem ich das Assessment Vollgas durchgemacht habe, also letztes Jahr ist es mit einem vollen Pensum gewesen.
Rough.
Das ist besonders in der Lernphase sehr streng gewesen.
Ja.
Die sind meistens auch nicht so gut geleitet für uns, weil beispielsweise im Februar habe ich jetzt die WM gehabt oder im Juni wird die EM sein. Also es ist voll einmal in der Lernphase drin und dann auch in der Prüfungsphase. Also das ist einmal nicht das Einfachste, um da handhaben. Aber jetzt dadurch, dass ich weniger Credits machen kann, wird es schon einfacher in der Vorlesungsphase. Aber ich glaube, in der Lernphase wird es dann nochmal relativ streng.
Und lass uns jetzt noch darüber reden, finanziell. Also ich habe eben schon mal den Noé da gehabt im Podcast. Er hat so erzählt, er baut sein Sponsorenkabinett auf. Wie sieht das bei dir aus? Ich meine, du reist um die ganze Welt oder klar, du bist im Nationalkader, da gibt es sicher einen Beitrag von, oder ich sage jetzt auch nicht in finanzieller Seite, aber vielleicht materieller Seite. Wie löst man sozusagen die Herausforderung finanziell mit Reisen, mit Training mit und so weiter und so fort?
Ja, ich habe einen Sponsor, Fosterona. Sie unterstützen mich eigentlich so. Der Slogan ist von St. Gallen an die Weltspitze. Das ist vor allem finanziell, dass sie mich unterstützen mit Trainingsmaßnahmen, wenn ich wieder Trainingslager mache oder allgemein Equipment brauche.
Vaseline zum Beispiel.
ja, beispielsweise. Oder auch Trainingsnahrung.
Ja.
Sachen, um mich zum Beispiel erholen. Dann auf der anderen Seite gibt es auch Swiss Aquatics, also eigentlich der Verband, uns sehr gut unterstützen. Das heisst zum Beispiel, für eine Weltmeisterschaft muss ich nichts zahlen. Das ist eine sehr grosse Entlastung zum Beispiel. Nach Japan beispielsweise wäre es ziemlich teuer gewesen. Also da bin ich sehr dankbar, dass wir da gut unterstützt werden und wir sind da gut abgedeckt.
Gut abgedeckt. Und was gibt es da andere Benefits, wenn man im Nationalkader ist? Weißt du, außer dass sie jetzt die Reise oder WM übernehmen kann, zum Beispiel in einem anderen Kontext, gehört, dass sie zum Beispiel Trainer zahlen. Du hast ja auch mindestens einen Trainer. Gibt es dort noch auch solche Benefits sozusagen?
Ich glaube, etwas vom Coolsten am Nationalkader ist, dass man die Badkappe mit dem Schweizer Kreuz oder mit dem Sui drauf hat. Und besonders auch mit dem Namen, wenn man dann an einen grossen Wettkampf gehen darf. Das ist so etwas von der coolsten Sachen. Dann hat man schon ein bisschen das Gefühl, jetzt habe ich es ein erreicht. Ja. Und sonst ist es einfach eine kleine Sache, wie beispielsweise, dass man bei Schweizer Meisterschaften ein Physio bereit hat. Also wir haben die Möglichkeit, zum dort betreut werden. Wir haben Möglichkeit für Tipps, für Recovery, Massage oder auch Laktatmessung.
Genau. Und jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage, zum Detail abschliessen. Das grosse Ziel ist natürlich, an Olympia zu gehen, natürlich bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Schweizer Meisterschaften super abzuschliessen. Aber so von meinem Gefühl her geht das Open Water auch so ein bisschen rein, oder? Mir tut es sehr lang schwimmen. Auch im offenen Gewässer. Gibt es noch andere Ziele für dich? Weil es gibt aber immer wieder so verrückte Leute, die irgendwie durch den Atlantik schwimmen. Oder eben rudern, das haben wir ja letztes Mal gesehen im Podcast, für die ab und zu reinhören. Gibt es dort noch andere Ziele bei dir? So einen Traum, etwas, was du gerne mal erreichen würdest mit dem Schwimmen?
Jetzt noch nichts Spezifisches. Das kommt vielleicht ein bisschen später irgendwann. Aber im Moment sind meine Augen eigentlich auf Olympia gerichtet. Klar, jetzt ist das relativ weit entfernt, aber da gibt's noch relativ viele coole Zwischenstopps. Allgemein ein paar Länder bereisen ist was Cooles, wo noch dabei ist. Ich meine, ich komme jetzt mit meinem Sport ein bisschen rum.
Auf welches Land freust du dich?
Ich freue mich auf Singapur. Mhm. Dort ist nächstes Jahr die WM.
Das Wasser wahrscheinlich auch schön warm.
Ja. Ich hoffe, dass ich dort dabei darf sein. Das sollte eigentlich klappen. Die Selektion ist natürlich noch nicht passiert. Also ja. da haben wir noch relativ lange Zeit. Aber ich hoffe, dass ich dort ein bisschen was sehen kann.
Cool. Hey, und ich habe zum Abschluss müssen wir noch schnell über Schwimmen reden. Mhm. Wir sind schon fast über der Zeit. Ich kann zum Beispiel gar nicht schwimmen. Wie soll ich sagen? Jemand, der anfängt zu schwimmen. Mhm. Auf was sollte man achten? Hast du immer angefangen? So ein bisschen blöd gesagt, wenn du ins Wasser gehst. Ist Technik wichtiger oder ist Kraft wichtiger oder ist es einfach wichtig, dass man mal ein bisschen rumzappelt, sozusagen?
Ich glaube, das Wichtigste ist ganz sicher Technik. Mhm. Weil beispielsweise ich muss nicht sehr viel Energie oder Kraft aufwenden, um ganz okay schwimmen. Etwas vom Wichtigsten ist meiner Meinung nach die Kopfposition. Okay. Weil wenn man anfängt, sein Gesicht auch wirklich ins Wasser zu legen, dann ist es einfacher, um die Beine aufzuheben.
Ja.
Und dann liegt man flach im Wasser. Und da braucht viel weniger Energie, als wenn man die ganze Zeit mit dem Kopf oben dran schwimmt.
Deswegen nicht Brustschwimmen.
Ja,
Brustschwimmen. Oder kannst du auch mit dem Kopf im Wasser.
Ja, da kann ich nicht so gut. Deswegen da kann ich nicht so viele Tipps geben. Aber für Freistil ist die Kopfposition sehr wichtig.
Dass man nachher aussäckeln.
Ja, genau.
Ja. Okay. Und etwas, was mich noch interessiert, und habe ich noch aufgeschrieben. Hast du schon mal einen Krampf gehabt beim Schwimmen? Von dem, dass wir ja allen Kindern immer gewarnt, gehen nie mit vollem Magen ins Wasser, bekommen Krampf, dies, das. Oder denken aber, jetzt geht mir die Luft aus. Ist das schon mal passiert? Nicht jetzt unabhängig davon, in einem Rennen oder sonst irgendwo.
Ja, also beispielsweise in den 5 Kilometern dort in Doha. Bei meinem zweiten Rennen dort habe ich angefangen, Krämpfe zu bekommen in den Arm. Ich habe es während dem Rennen ein bisschen gemerkt, vor allem gegen Ende. Aber dort ist halt so, dass man so voll ist mit Adrenalin, dass man es nicht so fest merkt. Aber dann, als ich rausgekommen bin, sind meine Unterarme wirklich
verkrampft,
so wehtun, dass mein Physio mir geholfen hat, zu dehnen. Und dann hat er mir auch Bananen gebracht, weil die helfen anscheinend. Mhm. Und seither esse ich auch gerne Bananen, weil die helfen gegen Krämpfe. Da hat er gesagt, ich weiß nicht genau, ob das stimmt.
Du bist aber noch ein bisschen Bananen in deinen Shake, die du damals
bekommst. Ja, genau. Also, nein, während dem Rennen, das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Ah. Aber ich glaube, Krämpfe allgemein, wenn man genug trinkt, ist es okay. Kommt man keine wirklich über. Ja, man muss halt einfach schauen, dass man gut ready ist. Beispielsweise, man sagt ja einmal nicht mit vollem Magen, aber auch nicht mit ganz leerem Magen ins Wasser. Ich glaube, das ist eigentlich wie mit allen anderen Sportarten. Im Schwimmen gibt es halt einfach noch die Gefahr, dass man verdrinkt. Und das ist ein bisschen heikler dort.
Ja, okay.
Weil beim Rennen fällt man vielleicht einfach um. Im Schwimmen, wenn man nicht gerade näher am Rand ist, dann ist es ein bisschen heikler.
Aber ja, genau. Okay, aber in dem Fall noch nie passiert, zum Glück bei dir.
Nein.
Ja, ich glaube, ich habe alle meine Fragen gestellt, die ich stellen wollte. Von dem her, danke vielmals, dass du da warst. Du hast einen spannenden Einblick ins Open Water gegeben und in dein Leben als Profisportler, der um die Welt reisen kann mit Schwimmen. Finde ich etwas mega Lässiges. Und hoffentlich in 5 Jahren sehen wir dich dann im Fernsehen mit der Schweizer Nazi-Kappe. Oder in 4 Jahren an der nächsten Olympiade.
Ja.
Sag das noch vielleicht kurz. Die Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, die stattfindet, kann man die im Fernsehen schauen? Kann man dich mal im Fernsehen sozusagen streamen?
Ja, ich hoffe schon, dass an der Europameisterschaft jetzt da übertragen wird. Sicher über meinen Instagram werde ich den Link zum Livestream rein tun. wir sehen es dann, ob es irgendwie vielleicht von SRF übertragen wird. Ich glaube, dazu muss ich ein bisschen weiter vorne hinschwimmen. Dass sie da etwas wirklich mal rausstrahlen. Das sehen wir dann vielleicht in ein paar Jahren. Sind wir dann so weit.
Wir drücken die Daumen und ich hoffe, du hast ein paar neue Fans gewonnen. Mindestens einen hast du gewonnen. Wir können natürlich dein Instagram verlinken, dass die Leute dich können zuschauen können. Und von dem her, danke vielmals, dass du da warst. Und an alle, die eingeschaltet haben, danke vielmals, dass ihr eingeschaltet habt, mitgelassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Merci. Ciao.